ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Zwei Wochen nach der Wahl. Schwarz-rote Zukunftspläne.
Union und SPD haben ihre Sondierungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung fortgesetzt. Sondierungsgespräche in Berlin, die von unserem Hauptstadtkorrespondenten Torben Ostermann beobachtet werden. Ich habe ihn heute Morgen gefragt, nachdem dieses Mega-Finanzpaket von den Spitzen der Parteien am Dienstag verkündet worden war, steht damit die Koalition eigentlich schon fest? Es geht also nur noch um das Wie und nicht mehr so sehr um das Ob. Also ein Scheitern der Sondierungen oder einer Koalition keine Option mehr?
Na, es gibt zumindest vorsichtigen Optimismus, dass man da jetzt am Wochenende, wo man ja weiter verhandeln möchte, sich auch noch weiter aufeinander zubewegen kann, dass man dann vielleicht auch die Sondierungsphase abschließt und dann in die Koalitionsgespräche startet. Die kommen ja erst noch, das vergisst man manchmal auch angesichts des Pakets, aber Sie haben es ja gesagt, Sicherheit, Wirtschaft, der Haushalt, das Bürgergeld, da sind noch jede Menge große Brocken, die da auf dem Tisch liegen und über die auch noch wirklich hart gestritten werden wird.
Friedrich Merz hatte ja, um auf das Thema Migration zu kommen, im Wahlkampf immer wieder auf Artikel 16a des Grundgesetzes Bezug genommen. Danach kann sich auf das Asylrecht nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der EU oder aus einem anderen Staat einreist, in dem Flüchtlings- und Menschenrechte sichergestellt sind. Die SPD hat immer wieder betont im Wahlkampf, dass Zurückweisungen an der Grenze doch ein Verstoß sein gegen das Grundgesetz. Ist man da irgendwie zu einer Einigung gekommen, wie das Asylrecht künftig gehandhabt werden soll?
Tatsächlich wissen wir nicht, inwieweit man sich da gestern schon aufeinander zubewegt hat. Das ist vielleicht auch das Gute an diesen Gesprächen, dass die wirklich ziemlich vertraulich laufen, dass man eigentlich nichts hört. Die SPD bleibt da auch bei ihrem Punkt relativ hart und sagt, selbst wenn das rechtlich ginge, politisch würde ein großer Schaden entstehen. Denn wenn Deutschland ist umgeben von sicheren Staaten und wenn wir jetzt alle zurückweisen in diese Länder in einer Zeit, in der natürlich europäisches Vorgehen und ja ein Miteinander in Europa auch sehr, sehr wichtig ist angesichts der außenpolitischen Herausforderung, da würde mehr kaputt gehen, als dass es uns nutzt. Und deswegen bleibt die SPD da auf ihrem Standpunkt, die Union allerdings auch. Also da sind wir alle sehr gespannt, was für ein Kompromiss es da am Ende geben kann.
Das heißt, es ist noch nicht klar, ob es diese angekündigten Zurückweisungen ab Tag 1 Friedrich Merz als Kanzler per Richtlinienkompetenz geben wird?
Das kann man sich aus verschiedenen Gründen eigentlich kaum vorstellen, weil wenn es diese Koalition dann am Ende geben wird, wenn man sich wirklich in all den Punkten verständigt, dann müsste ja Friedrich Merz sozusagen einen möglicherweise SPD-Innenminister, vielleicht auch einen Unionsinnenminister anweisen, vielleicht entgegen seiner eigenen Position oder dem, was vielleicht auch die Leute in dem eigenen Haus sagen, genau das zu tun. Und diese Richtlinienkompetenz ist ja eigentlich die Ultima Ratio, wenn sich Streitigkeiten so verkeilt haben, dass der Kanzler dann eben davon Gebrauch macht und ein Machtwort spricht. Das allerdings am ersten Tag zu tun, das kann man bei Friedrich Merz ein bisschen erklären. Er stand damals sehr unter dem Eindruck der Tat in Aschaffenburg und wahrscheinlich auch sehr unter dem Eindruck, wie Trump von Tag 1 an regiert hat. Ist allerdings äußerst ungewöhnlich und kann ich mir so ehrlicherweise auch nicht vorstellen.
Die Sondierungen, die sollen nun am Wochenende auch fortgesetzt werden. Wird die Union der SPD da einiges abfordern, etwa beim Bürgergeld, nachdem man bei der SPD, so wie viele das bei der Union ja offenbar sehen, bei den Finanzen so entgegengekommen ist?
Ja, da ist der Druck auf Friedrich Merz wahnsinnig gewachsen nochmal. Es gab ja am Dienstag nach dieser Entscheidung, nach dieser Einigung auf das Finanzpaket in eine Fraktionssitzung. Da haben sich mehrere kritische Stimmen zu Wort gemeldet. Auch Johannes Winkel, der Chef der Jungen Union, der jetzt allerdings auch im Bundestag sitzt, hat sich auch gegenüber uns, dem ARD-Hauptstadtstudio, geäußert und gesagt, da muss jetzt richtig was passieren. Wir sind der SPD da sehr weit entgegengekommen und nun muss es quasi umso mehr auf die Union einzahlen, was da beschlossen wird. Aber das ist natürlich vielleicht auch eine Wunschvorstellung, weil das ist jetzt erstmal die Basis, das Geld. Aber natürlich wird die SPD bei ihren Punkten da jetzt nicht der Union mehr schenken als unbedingt nötig. Also das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr entscheidende Phase und für Friedrich Merz ist der Druck sehr, sehr groß.
Vor den Koalitionsgesprächen bzw. den Sondierungsgesprächen, da hat ja die SPD Lars Klingbeil signalisiert, naja, also da hat Friedrich Merz ganz schön Gräben aufgerissen zwischen der Union und den Sozialdemokraten in den letzten Stunden quasi des Wahlkampfes. Wie ist denn die Stimmungslage im Augenblick?
Also nach außen hin bemühen sich alle, die Stimmungslage als sehr konstruktiv zu beschreiben, dass man da gut miteinander spricht, dass man sich auch aufeinander zubewegt. Haben ja immer nur so die kleinen Schnipsel, die man vorher und nachher mal hört, weil eigentlich wirklich diese Vertraulichkeit gewahrt wird. Darauf lässt sich zumindest schließen, dass es da noch nicht zu dem ganz großen Knall gekommen ist. Aber es gab auch schon Sitzungsunterbrechungen, wo sich denn die Parteivertreter innerhalb ihrer eigenen Partei mal kurz zurückgezogen haben. Das ist allerdings auch normal. Von daher glaube ich, dass die Stimmungslage der Gesamtlage angemessen ist. Man spricht miteinander und zu größeren Streitigkeiten ist es offensichtlich noch nicht gekommen.
Es passiert ja gerade sehr viel in sehr kurzer Zeit. Die Bundestagswahl ist noch keine 2 Wochen her. Die USA unter Donald Trump wenden sich weiter von Europa ab und die künftige Bundesregierung steht vor historischen Herausforderungen. Wie groß sind da die Sorgen der Deutschen? Was halten Sie davon, deutlich mehr Schulden zu machen, um Geld in die Verteidigung und die Infrastruktur zu stecken? Und wie ist die politische Stimmung fast 2 Wochen nach der Bundestagswahl? Infratest DIMAP hat die Menschen für den ARD-Deutschland-Trend repräsentativ befragt. Die Verunsicherung ist groß angesichts der Weltlage. Die USA unter Donald Trump wenden sich von Europa ab und setzen die Ukraine unter Druck. Wie blicken die Deutschen da drauf? Das sagt uns Markus Sambale.
Die Menschen hier im Land sind wirklich sehr besorgt derzeit. 3/4 machen sich große Sorgen um die Sicherheit in Europa, glauben, dass die NATO-Partner sich nicht auf den Schutz der USA verlassen können. So viele sind es auch, 3/4, die finden, dass man den USA als Partner nicht mehr vertrauen kann. So schlecht stand es noch nie um das Ansehen der USA bei unseren Umfragen im ARD-Deutschland-Trend. Und es liegt ganz offensichtlich an Donald Trump. Bei der Hälfte der Deutschen hat sich die Meinung zu Trump verschlechtert, seit der im Amt ist. In der Diskussion ist er jetzt wegen der Unsicherheit, dass sich Europa unabhängiger macht von der NATO, sogar ein europäisches Militärbündnis aufbaut. Mehr als die Hälfte der Deutschen fände das richtig.
Noch bevor sie eine Regierung gebildet haben, kündigen Union und SPD gigantische Finanzpakete für Verteidigung und Infrastruktur an. Was halten die Deutschen davon?
Grundsätzlich findet eine Mehrheit der Deutschen solche Ideen richtig. Wir haben im ARD-Deutschland-Trend zwar nicht konkret nach diesen Milliardenplänen von Union und SPD gefragt, sondern allgemeiner. Klar ist da, 2/3 finden es richtig, mehr Geld auszugeben für Verteidigung und Bundeswehr. Skeptisch sind da mehrheitlich nur Anhänger von Linken und BSW. Und außerdem finden es 3/4 der Deutschen gut, wenn der Staat mehr Geld in die Infrastruktur investiert. Da gibt es sogar Mehrheiten quer durch Anhängerschaften aller Parteien. Bleibt das Thema, wo das Geld herkommen soll. Neue Schulden in großen Dimensionen stehen da jetzt im Raum. Auch da haben wir im ARD-Deutschland-Trend grundsätzlich gefragt, wie finden Sie das, wenn Deutschland künftig deutlich mehr Schulden aufnimmt, um Probleme vor allem bei Verteidigung und Infrastruktur zu bewältigen? Und da sagen fast 60%, sie finden es richtig, dafür deutlich mehr Schulden aufzunehmen. Dass Anhänger von Grünen und SPD das gut finden, ist nicht so überraschend. Das fordern die Parteien schon länger. Aber auch Anhänger von CDU und CSU finden es mehrheitlich richtig, deutlich mehr Schulden zu machen. CDU-Chef Merz hatte das im Wahlkampf ja noch abgelehnt.
Und im Deutschlandtrend geht es nicht nur um konkrete Fragen, sondern auch um die politische Stimmung. Jetzt knapp 2 Wochen nach der Bundestagswahl. Wie sieht's da aus?
Im Vergleich zum Wahlergebnis hat sich da praktisch nichts verändert. Also alle Parteien stehen in der Sonntagsfrage bei uns im ARD-Deutschland-Trend etwa noch genau wie beim Wahlergebnis. Heißt, Union und SPD, Schwarz-Rot, das wäre auch nach dieser Umfrage die einzige Koalition, die rechnerisch und politisch möglich ist. Auf Friedrich Merz gucken die Menschen insgesamt weiter sehr skeptisch. Nur 1/3 der Deutschen glaubt, dass er ein guter Kanzler wird. Bei den eigenen Anhängern, da hat Merz aber Rückhalt und da dann auch sehr deutlich, 3/4 der Unionsanhänger glauben, dass Merz ein guter Kanzler wird. Immer noch ist die Hälfte der Deutschen besorgt, dass wir keine stabile Regierung bekommen. Das ist viel. Man muss aber sagen, die Sorge um die Stabilität war in den vergangenen Wochen noch viel weiter verbreitet. Im Vergleich dazu sind die Menschen jetzt also etwas zuversichtlicher geworden.
500 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren für die Instandsetzung der Infrastruktur in Deutschland, die Ausgaben für die Verteidigung nicht mehr gedeckelt. Das bedeutet neue Kredite, die Schuldenbremse wird mehr als gelockert. Auch den Bundesländern soll das Kreditpaket auf diesem Weg schmackhaft gemacht werden, die ja bisher viel weniger finanziellen Spielraum haben als der Bund. Das waren die Ideen, die die Union und die SPD nach der Dienstagsrunde der Sondierungsgespräche in Berlin präsentiert hatten. Die Präsentation dieses Planes, dieser Zahlen, fiel in die Befragung von Infratest DIMAP für den neuen ARD-Deutschland-Trend. Ich habe heute Morgen den Berliner Politikwissenschaftler Professor Thorsten Faas gefragt, der das Ganze für uns analysiert hat. Neue Schulden, wie kommt das bei den Wahlberechtigten in Deutschland an?
Ja, vor ein paar Wochen war das noch ein sehr polarisierendes Thema. Inzwischen hat sich das Bild eigentlich deutlich geändert. Insbesondere diese Idee, auch in die Infrastruktur zu investieren, die kommt eigentlich über Parteigrenzen hinweg sehr, sehr gut an. Also da sieht man eine Menge Bewegung und auch durchaus Unterstützung für diese Investitionen über neue Schulden.
Mehr Geld auch für die Bundeswehr, also für die Landesverteidigung. Was halten denn die Befragten davon?
Ja, auch das ist ja die zweite Säule der Debatte und auch die kommt grundsätzlich sehr, sehr gut an. Da sieht man an der einen oder anderen Stelle ein bisschen andere Differenzierungen. Gerade bei den Linken etwa ist die Begeisterung in Anführungszeichen dafür nicht ganz so groß. Aber bei den Anhängerinnen und Anhängern etwa von Union, SPD, aber auch Grünen ist auch das etwas, womit die Befragten sehr, sehr gut leben können. Also auch hier durchaus Signale an die Politik, dass die Bevölkerung da bereit ist, den skizzierten Weg mitzugehen.
Alte Gewissheiten, die erodieren ja gerade mit einem kaum gekannten Tempo. Stichwort etwa NATO-Beistandsversprechen. Wo sehen denn die Deutschen ihre Zukunft an der Seite? Welcher internationalen Partner sieht man sich noch?
Ja, da spiegeln sich an der Stelle tatsächlich die Regierungszusammensetzung in den USA wieder, könnte man sagen. Das Vertrauen in die USA ist seit der Übernahme der Präsidentschaft durch Donald Trump wirklich implodiert. Das ist auf ein wirklich dramatisches Maß zurückgegangen, spiegelt aber wieder, was wir auch in der ersten Amtsperiode von Donald Trump gesehen haben. Also man merkt, das deutsch-amerikanische Verhältnis ist an der Stelle auch durchaus sehr personalisiert. Trump, für das, was er steht, er auch als Person wird sehr, sehr skeptisch gesehen. Unter Joe Biden war das gänzlich anders. Und das ist natürlich für so ein Bündnis, was doch ja Stabilität über den Tag hinaus bringen soll, problematisch. Großbritannien auf der anderen Seite erlebt so ein gewisses Revival quasi als Kontrast dazu. Also das Ansehen Großbritanniens auch als Partner ist tatsächlich in der jüngsten Befragung deutlich nach oben gegangen.
Herr Professor Faas, wie ist Ihre Analyse? Sind die Deutschen genauso schnell wie die Politik, vielleicht sogar schneller als die Politik in der neuen Wirklichkeit angekommen?
Sie sind auf jeden Fall da angekommen. Schneller, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, was wir hier sehen, sind eben schon auch Reaktionen auf die Signale, die von politischen Führungspersönlichkeiten an der Stelle kommen. Das sind ja wahnsinnig komplexe Themen. Auch die Summen, von denen wir hier sprechen, Millionen, Milliarden, in die Billionen geht es teilweise. Das kann man sich ja ehrlicherweise kaum vorstellen. Insofern die Signale, die da von Führungspersönlichkeiten kommen, die nehmen die Befragten dann tatsächlich auf und sind offenkundig bereit, diesen Weg auch mitzugehen. Das ist zumindest das Signal, was der Deutschlandtrend an der Stelle sendet.
Was trauen die Menschen denn dem voraussichtlich künftigen Kanzler Friedrich Merz hier zu?
Ja, das ist durchaus noch ambivalent. Man muss sagen, seine Werte waren ja schon im Wahlkampf nicht sehr gut und es ist ihm zumindest bisher nicht unbedingt gelungen, sozusagen auch in andere Parteilager hinweg vorzudringen, dort Vertrauen zu genießen. Am ehesten sieht man das noch mit aller Vorsicht bei Anhängerinnen und Anhängern der SPD, also wo man auch so ein bisschen merkt, dass sich künftige Regierungskonstellationen da schon ganz leicht andeuten. Aber insgesamt sind seine Werte tatsächlich eher ein Stück weit zurückgegangen als nach oben gegangen. Und auch das spiegelt natürlich die Debatte ein Stück weit wider. Stichwort Vertrauensverlust, Kehrtwende. Sowas hinterlässt natürlich auch Spuren im Ansehen einer Person bei den Befragten an dieser Stelle.
Die Bundestagswahl ist erst wenige Wochen her. Würde die Wahl denn heute anders ausgehen, wenn jetzt am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?
Nein, alles in allem nicht. Auch da sehen wir erstaunliche Stabilität. Oft sieht man so einen gewissen Honeymoon bei denjenigen, die eine Wahl gewonnen haben. Aber das sieht man hier im neuen Deutschland-Trend tatsächlich nicht. Das sieht alles sehr, sehr stabil aus. An ein paar Stellen, BSW, war es natürlich sehr, sehr knapp. Da hing es an einigen wenigen Stimmen. Aber davon mal abgesehen, spiegelt der neue Deutschland-Trend diesbezüglich eigentlich den Ausgang der Wahl noch sehr präzise und genau wieder.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Friedrich Merz, 69 Jahre alt, stammt aus dem Sauerland, hat mal die Steuererklärung erfunden, die auf einen Bierdeckel passen sollte und hat drei Anläufe gebraucht, um dann im Jahr 2022 CDU-Vorsitzender zu werden und wird also vermutlich bald neuer Kanzler. Friedrich Merz ist nicht so sonderlich beliebt bei den Wählerinnen und Wählern, aber immerhin weniger unbeliebt, als es die anderen Kanzlerkandidaten im Wahlkampf waren, um es mal so rum auszudrücken. Laut Umfragen halten nur Unionsanhänger Merz für wirklich kanzlertauglich in den anderen politischen Lagern. Da überwiegt doch die Skepsis. Ich habe mit Thomas Kliche gesprochen. Er ist Politikpsychologe aus Magdeburg. Und ich habe ihn gefragt, viele wünschen sich einen Wechsel in der Politik nach der unglückseligen Ampelregierung. Bekommt man bei Friedrich Merz jetzt die Führung, die man bei Olaf Scholz bestellt hatte?
Kein Mensch hat Führung bei Olaf Scholz bestellt. Der Mann war ja auf seiner Stelle einerseits ein begnadeter Kanzler, weil er unglaublich ruhig, sachlich und völlig unvoreingenommen vor sich hin moderiert hat. Aber sein großer Fehler war, dass er nicht wusste, wohin eigentlich zu moderieren wäre und dass das so lange gut ging, als er sein Gespann am Laufen hielt und eine innovative und eine bremsende Kraft irgendwie austarieren konnte. Aber was Merz und Scholz und übrigens auch Merkel einigt, ist, der gedankliche Konservatismus, die Unfähigkeit, sich die Gesellschaft in 10, 20, 30 Jahren vorzustellen. Bei Merz ist das eklatant, der glaubt noch an den Markt. Und das heißt, er wird Strukturen begünstigen, die eher problemgenerierend sind als problemlösend. Es reicht ja nicht einfach, Geld in ein System zu kippen und zu hoffen, dass sich alles von selber repariert. Das war Scholzens Problem. Der wusste nicht, wo er eigentlich hin wollte. Und Merz weiß es auch noch nicht, außer dass er ein großer Staatsmann werden möchte.
Friedrich Merz, der im November 70 Jahre alt wird, der gilt, Sie haben es angesprochen, als ein Konservativer. Aber gerade hat Europa ja aktuell andere als vielleicht die gesellschaftlichen Fragen, diesen Streit zwischen Konservativen und Progressiven. Könnte er also in diesen Zeiten doch der richtige Mann an der richtigen Stelle sein, weil wir ja geradezu in einer existenziellen Situation uns wiederfinden?
Ja, wollen wir alle hoffen, dass er in diese Rolle reinwächst, die ja die eines wirklich weitblickenden und grundlegend arbeitenden Staatsmannes ist und eben nicht nur die eines Moderators oder Gutsverwalters, der eben die ihm anvertrauten Kapitalien aus den einzelnen Unternehmen beaufsichtigt und vermehrt, wie er es bisher gemacht hat. Das ist ein kluger Mann, das war ein ausgezeichneter Jurist, der hat wahnsinnig viel Hintergrunderfahrung im ganzen Bereich Wirtschaft, in sehr vielen politischen Organisationen. Also man kann hoffen, dass er diesen Schritt auch macht, aber da wird eine andere Person rauskommen und eine andere Art von Führung. Und was er bisher gemacht hat, ist auf den Bauch gefallen. Ne? Also dieser Versuch, jetzt Überzeugung zu zeigen, indem man mit der AfD gemeinsam im Gleichschritt marschiert, der hat ja die CDU auf den letzten Metern noch ein paar Prozente gekostet. Denn seit die Diskussion lief, ist die CDU abgebröckelt und hat nichts bewirkt, außer nachher einem Gefühl von Niedergeschlagenheit und Erleichterung, dass es vorbei war. Diese Art von ruckhafter Führung, die nicht auf ein klares, überzeugendes Ziel für alle rausläuft, die wäre sehr gefährlich.
Einige sprechen ja schon von einer Wahllüge, mit der er die Wahl gewonnen habe. Stichwort Verschuldung. Hier habe er sich der Ampel immer quergestellt, wo es nur ging. Kaum hat er das Kanzleramt in Sicht, da wird eine astronomische Staatsverschuldung auf den Weg gebracht. Ist er ein Umfaller, wie Helmut Kohl mal tituliert wurde? Oder ist er einfach pragmatisch wie ein Konrad Adenauer, so nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
Naja, Politiker bringen einen, wie soll ich sagen, naturgegebenen Grundopportunismus mit. Ne, die sind erstens an die Partei angepasst. Da hat er relativ viel Charakter und Standvermögen gezeigt. Also er hat sich nicht Angela Merkel gebeugt. Und er ist stetig, trotz vieler Niederlagen, an seinem Ziel von Vorsitz und Kanzlerschaft dran geblieben. Sehr, sehr zäh, sehr viel Standvermögen. Aber Politiker brauchen auch sowas wie eine Vorstellung, ein inneres Regulativ, wo wollen wir alle hin und wie sieht die Welt von morgen aus, damit sie gut ist. Und davon müssen sie Menschen überzeugen, sonst können sie keine Bündnisse, die vertrauenswürdig und belastbar sind, bilden. Und ob er da reinwächst, das wissen wir nicht. Wir wissen es einfach nicht. Er hat ein Riesengeschenk bekommen, nämlich eine Veränderungsbereitschaft und ein Veränderungsbewusstsein in dieser Gesellschaft, die seit der deutschen Vereinigung nicht ähnlich stark ausgeprägt und vorhanden waren. Damals war Aufbruchstimmung, jetzt ist eine sehr bedrückste, verängstigte, natürlich naturgegeben, ne? Also durch die Weltlage und auch durch unsere heimischen Probleme wird es ja nicht besser, Stimmung. Aber es ist die Bereitschaft, Dinge zu ändern und auf den Prüfstand zu stellen. Und daraus muss er jetzt was machen. Bisher ist das nicht auf einem schlechten Weg, weil er ja auch nicht allein ist. Also er sitzt in einem Team drin, in Koalitionsverhandlungen mit Fachleuten, die selbst auch viel Erfahrung haben. Also bisher haben die erstmal nur einen Rahmen gebaut. Aber wie der Rahmen jetzt zu füllen ist und ob dabei womöglich Klimawandel auf der Strecke bleibt, was uns dann in 20 Jahren auf die Füße fallen wird, das ist offen.
Helmut Kohl, dem hatte man ja Provinzialismus nachgesagt, als er Bundeskanzler wurde, der Pfälzer. Und dann hat er doch viele überrascht und einige haben dann gesagt, das war der richtige Mann zur rechten Zeit. Stichwort Einführung des Euro, deutsche Wiedervereinigung, also ganz große Themen. Könnte Friedrich Merz möglicherweise in so eine Rolle auch hineinwachsen?
Das könnte er und wir können alle nur beten, dass es ihm gelingt, denn wir haben jetzt erstmal keinen anderen und keinen besseren und wir haben auch nicht mehr viele Chancen. Die nächsten Jahre werden sehr entscheidend werden. Wenn Deutschland, wenn Europa die nächsten Jahre versieben, dann können wir uns unseren Wohlstand und unseren Frieden ins schütterwerdende Haar schmieren. Wenn China spuckt, müssen wir schwimmen. Das sind keine schönen Perspektiven. Da wird viel passieren müssen, es wird viel umgestaltet werden müssen und es werden alle Kräfte, die in der Gesellschaft gute Ideen haben, auch einbezogen werden müssen. Jetzt muss man sehen, ob er das hinkriegt. Reinwachsen kann man da immer. die Versuchungen des Amtes sind ja, dass man es nicht tut. Also, dass man Debatten zumacht, dass man ein Machtwort spricht, dass man versucht eben nicht wie Scholz zu moderieren, sondern mit der Faust auf den Tisch haut und dass es dann schief geht. Vielleicht merkt man die Folgen kurzfristig gar nicht. Trump merkt die Folgen seines vollkommen bösartigen Handelns erstmal nicht und die Amerikaner auch nicht. Aber 5 oder 10 Jahre später sieht das alles anders aus.
Aus dem Rathaus in den Bundestag. Auch in Hessen sind bei der Bundestagswahl vor 2 Wochen amtierende Bürgermeister in den Bundestag gewählt worden. In Nordhessen gleich 2, Wilhelm Gebhardt aus Wahnfried für die CDU und Philipp Rottwilm aus Neuenthal für die SPD. Beide gehen mit viel Selbstbewusstsein nach Berlin. Sie sagen, unsere Erfahrung als Bürgermeister kann dem Bundestag nur gut tun. Jens Wellhöner stellt uns die beiden vor.
Nach 18 Jahren legt Bürgermeister Wilhelm Gebhardt sein Amt nieder und geht nach Berlin. In einer Bäckerei dicht am Rathaus ist das Gesprächsthema.
Ich finde es nicht schlecht. Hat's verdient, hat viel dafür erarbeitet.
Ich finde das sehr gut. Eine bessere Möglichkeit, so in seiner Karriere voranzukommen. Ich gönne ihm das auch.
Ich finde es in Ordnung. Das war eigentlich schon immer sein Wunsch. Und nach so vielen Jahren, was er jetzt Bürgermeister ist, dann finde ich, muss er neue Wege gehen. Er ist jung, er kann das noch machen. Und bei uns kann auch mal ein Wechsel sein, finde ich.
Findet auch der Bürgermeister und frisch gewählte Abgeordnete.
Und von daher, glaube ich, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen, auch den Weg freizumachen für einen neuen oder eine neue.
Wilhelm Gebhardt sitzt im Bürgermeisterbüro im nahen Rathaus. In den letzten Wochen seiner Amtszeit hat er noch vieles vorzubereiten und an seinen Nachfolger zu übergeben. Gebhardt hatte vor der Wahl im Februar alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, dass er definitiv sein Bürgermeisteramt aufgibt, egal wie die Wahl ausgeht. Und so stand er vor der Frage:
Weiter hauptamtlich Politik im Deutschen Bundestag für die Region Hersfeld-Rotenburg-Werra-Meißner oder zurück in die Wirtschaft.
Es hat geklappt. Jetzt geht der Bürgermeister eines 4000 Einwohnerstädtchens also nach Berlin. Dabei brauche er sich nicht zu verstecken, sagt er. Erfahrung in der Privatwirtschaft bringe er mit und 18 Jahre als Bürgermeister. Das sei schon was Besonderes.
Ich denke, da darf es gerne mehr von geben im Deutschen Bundestag. Und wenn ich mir den Deutschen Bundestag so anschaue, da habe ich so den Eindruck, dass da auch einige Personen vertreten sind, die vielleicht nicht so viel Erfahrung mitbringen.
Genau das denkt auch Philipp Rottwilm, Bürgermeister im 70 Kilometer entfernten Neuenthal im Schwalm-Eder-Kreis. Eine kleine Gemeinde mit rund 3000 Einwohnern.
Ich glaube schon, dass die Kommunalpolitik einen gut aufstellt für Landes- und Bundespolitik. Ich würde mir wünschen, dass im besten Falle alle, die in unseren Parlamenten sitzen, auch vorher oder gleichzeitig auch Kommunalpolitik machen, weil man da merkt, wo es drückt vor Ort. Und ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Nase im Wind hat.
Der direkte Kontakt mit dem Bürger. Das ist das, was er als Rathauschef in einer kleinen Gemeinde mitbringe, sagt Rottwilm. Er ist seit 7 Jahren Bürgermeister von Neuenthal, zuletzt als einziger Kandidat mit überwältigender Mehrheit gewählt. Als Bürgermeister könne er Menschen zusammenführen. Das müsse man auch in so einem Amt.
Am Ende ist es so, dass die Bürgerinnen und Bürger Lösungen von uns wollen und wir haben zu liefern.
Liefern wollen Rottwilm und sein CDU-Amtskollege Gebhardt auch Hilfe für die in Finanznot geratenen Kommunen. Das eint sie als Bürgermeister.
Das ist wichtig. Und deswegen müssen die Kommunen ordentlich ausgestattet werden. Und wir werden auch darüber sprechen müssen, was der schon ins Spiel gebrachte Schuldenschnitt für die Kommunen, wie es da aussieht. Von daher, da ist viel zu tun.
Am 25. März kommt der neue Bundestag das erste Mal zusammen. Spätestens dann verlassen Rottwilm und Gebhardt ihre Rathäuser und stürzen sich voll in den Berliner Politrummel als Stimmen für Nordhessen.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.